Ja, das Buch Hosea, ein spannendes und gleichzeitig doch auch herausforderndes Buch. Gott befiehlt dem Propheten, eine Prostituierte zu heiraten. Mit ihr bekommt er 3 Kinder und dann wird sie ihm mehrfach untreu. Sie lässt sich mit anderen Liebhabern ein. Und so durchlebt Hosea ganz persönlich, wie sich Gott angesichts der menschlichen Untreue ihm gegenüber fühlt. So, Gottes Anliegen im Buch Hosea kommt uns in dem Bild der Ehe und auch dieser Bild der Untreue auf der Beziehungsebene sehr viel näher, als wenn wir nur etwas über ein untreues Volk Gott gegenüber hören. Dass betrogen zu werden von jemandem, den man liebt, zutiefst schmerzt, das kann irgendwie jeder nachempfinden. Es führt uns außerdem vor Augen, mit welch großer Liebe Gott uns liebt und wie sehr er um unsere Liebe kämpft. Gott stellt sich im Buch Hosea als dieser Ehemann vor, der zu tiefer Liebe fähig ist, der tiefe Leidenschaft, der aber auch tiefe Eifersucht für seine Menschen empfindet. So, die ersten 3 Kapitel des Buches beschreiben ja die Geschichte und Ehe Hoseas. Und dann begegnen uns in den fortlaufenden Kapiteln so diese Grundthemen, die Sünde, das Gericht und die Gnade Gottes. Das Buch Hosea zeigt uns auch, wie ernst Gott Sünde nimmt. Es zeigt uns, wie sehr ihn die Untreue seines Volkes verletzt und enttäuscht. Bis an den Punkt, dass er zornig wird über das untreue Verhalten und das Verhalten Konsequenzen mit sich bringt. Er kündigt Gericht an, so die das Volk später auch erleben wird, weil sie nicht bereit sind, umzukehren von ihren falschen Wegen. Und dennoch ändert die Strafe in keiner Weise etwas von Gottes Liebe zu seinem Volk. So, Vergebung und Versöhnung sind ja zentrale Themen des christlichen Glaubens. Aber das Ausmaß der Versöhnung ist eigentlich nur wirklich verstehbar, wenn wir Gott in seiner Heiligkeit erkennen. Und das hat entscheidend auch etwas mit unserem Verständnis von Sünde, Gericht und Vergebung zu tun. Und so ist mein erster Punkt heute: Sünde bringt Gericht und macht Umkehr notwendig. Ich hatte euch ja erzählt, dass mir dieses Bild der Familie, der Eltern mit ihren Kindern irgendwie hilft, das besser zu greifen. So, wenn Kinder etwas angestellt haben, was daneben war, dann gibt es meistens auch eine Konsequenz für ihr Verhalten. Das ändert aber nichts daran, dass ihre Eltern ihr Kind nicht mehr lieben würden oder dass dadurch die Kinder nicht mehr die Kinder ihrer Eltern wären. Vielleicht sogar gerade, weil sie ihre Kinder lieben, erziehen sie ihre Kinder. So kann Strafe manchmal auch notwendige Konsequenz sein. Notwendig im wahrsten Sinne des Wortes, ja, dass sie uns vielleicht zu einem Nachdenken anregt über das, was die Strafe verursacht hat. Eine erlebbare Konsequenz löst hoffentlich manchmal etwas aus, das im Herzen eine Veränderung bewirkt zu einer Besserung hin. So, der Predigttitel heute ist ja Point of No Return. Das meint so viel wie: Gibt es einen Punkt, an dem es bei Gott auch kein Zurück mehr gibt? Vom Gericht, der Umkehr und der Gnade Gottes. Ich habe es schon öfter gesagt, das Buch fordert mich persönlich heraus, weil wir mit einer Seite Gottes konfrontiert werden, die uns neutestamentlich doch eher fremd ist. Ein Gott, der zornig ist, der Gericht und Konsequenzen androht, eher ungewöhnlich, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, dass der Kern des Problems ist, dass wir alle Sünder sind und unter der Strafe Gottes stehen. So, der Zorn Gottes ist über der Sünde und wenn sie nicht von uns weggenommen wird, dann hängt er über uns. Und in 1. Thessalonicher 1, Vers 10 heißt Folgendes: Und so wartet ihr nun auf seinen Sohn, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für alles sichtbar vom Himmel kommen wird. Er allein rettet uns vor Gottes Zorn im kommenden Gericht. Wir lesen also schon im Neuen Testament und das mehrmals über den Zorn Gottes, der auf der Sünde ist. Jeder Mensch wird einmal am Ende seines Lebens Rechenschaft vor Gott ablegen müssen über sein Leben. Und Sünde bringt Gericht und den Tod. So, Gott ist heilig und gerecht. Sünde kann in seiner Gegenwart nicht sein. Und deswegen konnten Menschen auch nicht einfach in die Gegenwart Gottes treten, weil Sünde den Mensch von Gott trennt. Sünde wirkt sich immer destruktiv aus. Sünde zerstört immer Beziehungen. In Johannes 3, Vers 36 heißt es dann, wer aber an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihn lasten. Wir überlesen solche Verse ganz schnell, was da eigentlich wirklich drinsteht. Dass es auch im Neuen Testament immer wieder um den Zorn Gottes geht. Nur wenn wir natürlich aus der Position von Jesus heraus das lesen, wissen wir, dass es etwas ist, was uns nicht mehr betrifft. Aber wir finden das neutestamentlich sehr wohl. Der Zorn Gottes liegt auf der Sünde. Und es gibt nur einen Weg daraus. Es gibt nur einen Weg der Erlösung, nur einen Weg der Errettung von Menschen. Und das ist durch Jesus Christus. Jesus hat den Weg für uns frei gemacht. Durch ihn haben wir Zugang in die Gemeinschaft mit Gott. Durch ihn sind wir in Gottes Gegenwart willkommen. Wenn wir ehrlich sind, Erlösung und Errettung machen auch nur Sinn, wenn es ein Gericht und Verdammnis gibt. Aus was sollten wir sonst denn gerettet werden? Ja? So, wenn Sünde keine Folgen hätte und es keine Konsequenz für unser Leben gäbe, müssten wir auch nicht davon befreit werden. Ja, also es braucht ja einen Grund, warum wir errettet und erlöst werden müssen. In Römer 5, Vers 8 heißt das folgende: Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, was denn jetzt? Der Zorn Gottes oder die große Liebe Gottes? Aber wie anfangs schon gesagt, beides ist möglich, nebeneinander zu bestehen. Das geht dann weiter. Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet. Ja, Gottes Liebe zu uns Menschen war schon, als wir Sünder waren, so groß, dass er bereit war, mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen Blut für uns zu bezahlen, dass der Zorn Gottes über uns Sünder weggenommen wird. In Vers 10 heißt, als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Ja, das heißt, durch Jesus ist Versöhnung mit Gott möglich. Da, wo vorher eine Feindschaft war, ist jetzt Beziehung möglich. Das ist eine gewaltige Aussage und wirklich eine großartige Verheißung. So, nochmal zum Verständnis. Weil Gott gerecht und heilig ist, hat Sünde auch im Alten Testament schon immer ein Opfer gefordert. Im Alten Testament mussten Opfertiere geschlachtet werden. Und dieses Opfer bringt Jesus dann in sich selbst, als er sein Leben für uns, sein Blut für uns am Kreuz hingibt, das uns reinigt von aller Sünde und Schuld. Er hat sein Leben gegeben, damit, wenn wir an ihn glauben, uns Vergebung zuteil wird und seine Gerechtigkeit stellvertretend uns angerechnet wird. Ja, durch Jesus, durch das, was Jesus getan hat, sind wir mit Gott versöhnt. Keine Feindschaft mehr zwischen uns und Gott, sondern Freundschaft und Beziehung. Durch Jesus wird die Sünde weggenommen. Durch Jesus sind wir vor Gott gerecht gesprochen. Wenn der Feind also kommt und an deine Tür klopft, um dich anzuklagen, und das tut er gerne, dann darfst du ihn, wenn du ein Kind Gottes bist, entschieden zurückweisen, indem du sagst, ich habe Gott um Vergebung gebeten, Gottes Vergebung und seine Gerechtigkeit sind mir zuteil geworden und du hast kein Recht mehr, mich anzuklagen. Und es ist so, so wichtig, dass wir das verstehen, weil wir sind Menschen und wir machen Fehler. obwohl wir es gar nicht wollen. Es passieren uns Dinge, die wir anders geplant hatten. Und ich kann mich gut an eine Situation in meinem Leben erinnern, schon einige Jahre zurück, aber die war mir sehr eindringlich. Da habe ich was gemacht, von dem ich wusste, dass es falsch ist, und ich habe es trotzdem gemacht. Und ich habe mich danach so richtig schlecht gefühlt. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten, aber ich habe gemerkt, es hat mich beschäftigt. Und dann bin ich 2 Wochen später auf eine Missionsreise gefahren. Was die ersten Tage passiert ist, dass ich permanent diese Stimme in meinem Kopf hatte: und du meinst, du musst mitfahren auf eine Missionsreise und anderen von Gott erzählen. Guck mal, was dir da passiert ist. Schau mal an, wie du es da nicht hingekriegt hast. Und jetzt meinst du, du kannst da mit und mit Leuten über Gott reden. Und es hat mich dermaßen blockiert, die ersten 2, 3 Tage, dass ich gar nicht frei war, irgendwas zu machen. Und dann hatten wir einen Gebetsabend und ich hatte mit niemandem darüber geredet. Und dann kam der Leiter zu mir und sagte: ich habe einen Eindruck für dich und ich habe wie das Gefühl, du drehst dich ständig zu einer Sache rum, die vor ein paar Wochen passiert ist. Und Gott will dir sagen, diese Sache ist bekannt und sie ist vergeben. Und lass nicht zu, dass dich diese Sache weiter blockiert, sondern richte deinen Blick nach vorne. Du bist nicht ohne Grund hier dabei, und Augen auf und weiter geht's. Und ich weiß, dass mich das so tief berührt hat, weil das so in meine Situation gesprochen hat und weil es mich so hat wieder erkennen lassen: ja, wenn wir unsere Schuld Gott bekennen, dann ist er treu und gerecht und dann vergibt er uns die Schuld. Und dann hat der Feind kein Recht mehr, in unserem Kopf laute Stimmen aufkommen zu lassen, die uns sagen, wir sind es nicht wert und wir werden es nicht hinbekommen und wir sind nicht würdig genug und nicht gut genug, sondern dann dürfen wir dem Feind sagen: Jesus hat dafür bezahlt. Und ich bin hier. Und ich glaube, der Teufel tut es, weil er Angst hat vor dem, was passiert, wenn wir erkennen, wer wir in Jesus sind und wenn wir dadurch in die Bestimmung kommen, die Gott über unserem Leben hat. Ja, er hat Angst davor. Und deswegen versucht er uns zu blockieren, deswegen versucht er uns an Dinge zu erinnern, die uns ja tatsächlich vielleicht auch nicht gelungen sind. Anklage macht ja nur Sinn, wenn es auch was gibt zum Anklagen. Ja? So. Und das nutzt er. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, wer wir sind in Jesus. Und dass Gott unsere Gerechtigkeit ist in Jesus. Und dass wir da dem Feind auch wirklich die Schranken weisen dürfen. Ja, trotz der vielen Gerichtsbotschaften, auch im Buch Hosea, macht das Buch die Gnade Gottes groß. Der Prophet verheißt bereits einen neuen Bund, der sich letztlich in Jesus erfüllt hat. Und so ist mein 2. Punkt, Umkehr stellt die Beziehung wieder her. Wir sehen im Buch Hosea, wie Gott um sein Volk ringt und wie er es zur Umkehr von ihren falschen Wegen bewegen will. Wie sehr er sich nach einer echten Beziehung, nach einer echten Begegnung in unserem Herzen sehnt. Wir lesen in Hosea 6, Vers 6, da heißt es: wenn mir jemand treu ist, so ist mir das lieber als ein Schlachtopfer. Das ist im Alten Testament. Und wenn jemand mich erkennen will, freut mich das mehr als jedes Brandopfer. Opfer. Ja, die Treue ist ihm wichtiger als Opfer. Die Begegnung und dieser Wunsch, Gott zu erkennen, ist ihm wichtiger als jedes Brandopfer. Und in Hosea 14 am Ende heißt es dann: ihr Israeliten, kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn durch eure Sünde habt ihr euch selbst ins Unglück gestürzt. Kommt zurück zum Herrn, sprecht mit ihm und sagt: vergib uns unsere Schuld und nimm an, was wir dir bringen. Es ist das Beste, was wir geben können. Kein Schlachtopfer, sondern ein Versprechen. Wir verlassen uns nicht mehr auf die Assyrer. Übersetzt könnten wir sagen, auf andere, auf die wir unser Vertrauen setzen. Wir setzen unser Vertrauen auch nicht auf Pferde und Reiter, so die eigene Kraft, die eigene Dinge, die wir noch in der Hinterhand haben. Wir werden nie wieder das, was wir mit eigenen Händen gemacht haben, als unseren Gott verehren. Ihr wisst, das geht um die Götzenanbetung auch im Buch Hosea. Denn nur du hilfst den Menschen, die schutzlos und verwaist sind. Dann wird der Herr sagen: ich will mein Volk von ihrer Untreue heilen. Von Herzen gern begegne ich ihnen wieder mit Liebe und bin nicht länger zornig auf sie. Was für ein toller Abschluss. Von Herzen gerne begegne ich ihnen wieder und bin nicht länger zornig auf sie. Umkehr von falschen Wegen stellt die Beziehung wieder her. Von Herzen begegne ich ihnen mit Liebe. Einen weiteren interessanten Aspekt finde ich im Anfang des Textes. Da heißt es ja, denn durch eure Sünden habt ihr euch selbst ins Unglück gestürzt. Und in Hosea 7, Vers 10 heißt es, so spricht Israel sich in seinem Hochmut selbst das Urteil. Und ich fand diese Verse so spannend, weil ja auch diese Frage des Point of No Return in unserem Predigttitel drin ist. Ja, also die Frage, gibt es im Glauben einen Punkt, wo es für uns kein Zurück mehr gibt? Und gedanklich deckt sich das ja ein bisschen mit Matthäus 12, die Verse 31 und 32, wo es heißt, dass alle Sünden vergeben werden können, aber nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und da kommt ja die Frage auf, was diese Sünde denn jetzt ist. Ja, ich weiß, dass sich viele über diese Frage schon Gedanken gemacht haben. Wichtig finde ich festzuhalten, dass da erstmal steht, dass jede Sünde vergeben werden kann. Punkt. Das ist Punkt 1, den halten wir fest. Jede Sünde kann von Gott vergeben werden. Wenn wir damit zu ihm kommen, wenn wir Gott um Vergebung bitten und wenn wir bereit sind, von falschen Wegen umzukehren. Und in dieser Sicherheit dürfen wir leben, weil es das Wort Gottes uns sagt. Wir brauchen uns da nicht auf ein Gefühl verlassen oder sonst was, sondern wir dürfen dem Wort Gottes unser Vertrauen schenken. Und ich glaube, das Entscheidende geschieht in der Bereitschaft, zu Gott zu kommen und umzukehren. Wenn da aber jemand ist, der ein hartes Herz behält, der sich im Wirken Gottes absichtlich verschließt und bis zu seinem letzten Atemzug in diesem inneren Widerstand gegen Gottes Angebot der Errettung, die er uns in Jesus gibt, bleibt, dann spricht er sich damit sein eigenes Urteil. Ja? Und in der Hosea-Stelle heißt es ja das Gleiche. Das Volk spricht sich mit seinem Hochmut, das meint den Stolz, wir brauchen Gott nicht, sein eigenes Urteil. Und so glaube ich, dass es auch bei der Matthäusstelle darum geht, wenn jemand sein Herz bis zum Ende für die Einladung von Jesus verschließt, sich dem Wirken des Heiligen Geistes, der uns von Sünde und Schuld überführen will, widersteht, bewusst verweigert bis zum Ende, dann richtet er sich damit selbst. In Johannes 3, Vers 17 heißt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Ja? Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ich glaube, die Entscheidung liegt meiner Meinung nach in unserem freien Willen und in unserer Bereitschaft, das Angebot von Jesus für uns persönlich in Anspruch zu nehmen. Also, um die Frage nochmal klar zu beantworten, meiner Meinung nach gibt es bei Gott durch Jesus keinen Point of No Return, sei denn, wenn wir uns entscheiden, dieses Angebot nicht anzunehmen und uns dadurch selbst ein Urteil sprechen, bis zum Ende unseres Lebens. Also, wenn wir da nicht bereit sind, umzukehren. Wir lesen auch, interessant, in Hosea 5, Vers 4, dass wenn wir hochmütig sind, das heißt, wenn wir stolz sind, wenn wir meinen, Gottes Vergebung nicht zu brauchen, dass unser Herz verhärten kann. Ja, in Hosea 5, Vers 4 heißt, sie sind so in ihre Schuld verstrickt, dass es kaum möglich ist, zu mir umzukehren. Sie sind vom Götzendienst besessen, sie erkennen nicht, dass ich der Herr bin. Heißt, wenn ich in Hochmut und in Stolz bin, wenn ich mich in Dingen bewege, die Gott nicht gut findet, dann kann etwas mit meinem Herzen passieren. Da kann eine Herzenshärtigkeit entstehen, die es mir schwerer macht, zu Gott umzukehren. Und es heißt ja auch, dass Gott dem Stolzen widersteht, aber dass er dem Demütigen seine Gnade schenkt. Möglich ist es immer, zu Gott umzukehren, weil Gott dem Menschen den freien Willen gegeben hat. Es liegt in der Verantwortung von jedem selbst. Gottes Angebot in Jesus an uns steht fest. Ob wir die Einladung annehmen, bleibt einzig unsere Entscheidung. Von Herzen gerne begegne ich ihnen wieder in Liebe und will nicht länger zornig auf sie sein. Umkehr stellt Beziehung wieder her. Wenn wir bereit sind, von unseren falschen Wegen umzukehren, wird die Vergebung in Jesus uns zugerechnet. Der Zugang zu Gott ist frei. Wir können in Gemeinschaft mit ihm sein. Und mein dritter Punkt ist, Gottes Gnade ist überwältigend. Und ich würde sogar sagen, Gottes Gnade ist übernatürlich mächtig. In Epheser 2, die Verse 4 bis 8, finden wir was ganz Tolles. Da heißt: Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünde waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Jesus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Gnade meint unverdient. Ich habe es nicht verdient, aber es wird mir trotzdem geschenkt. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und durch die Verbindung mit Christus haben wir jetzt schon unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. So wird Gott in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Ich wiederhole das nochmal. So will Gott uns in seiner Liebe, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat, für alle Zeiten die überwältigende Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus glaubt. Es ist also ein Geschenk Gottes. Es ist ein unverdientes Geschenk. Es ist etwas, das nichts mit unserer Leistung zu tun hat. Nicht etwas, was wir uns verdienen könnten, dadurch, dass wir so gut sind. Sondern die Erlösung, die Errettung ist allein ein Gnadengeschenk Gottes, ein Geschenk seiner Liebe an uns. Die Gnade Gottes zeigt sich in der Geschichte von Hosea und auch in dem Film, von dem ich euch schon erzählt habe, der bedingungslos geliebt heißt, so deutlich, als die Frau von Hosea, Gomer, von ihren Liebhabern verlassen und verschmäht wird, verkauft werden soll, verzweifelt, hoffnungslos auf dem Sklavenmarkt ist und Angst hat, wie es mit ihr weitergeht. Und dann der eine durch die Menge kommt, mit dem keiner mehr gerechnet hat, sie am allerwenigsten, ihr Ehemann Hosea, der bereit ist, einen überhöhten Preis für sie zu bezahlen, der bereit ist, sie zurückzukaufen, sie zurückzunehmen, der bereit ist, sie wieder zu lieben. Ich habe euch gesagt, in dem Film war meine erste Reaktion, das hat sie nicht verdient. Ja, wir sind ja sehr schnell mit unseren Urteilen, das hat sie nicht verdient. Und das Zweite war, dass ich gemerkt habe, dass es mich zutiefst berührt, wenn jemand etwas bekommt, was er eigentlich nicht verdient hat. Und wenn er überwältigt wird in seinem Herzen von dieser übermächtigen Liebe und Gnade Gottes. Das berührt und das bewegt mein Herz. Wir wollen uns einen Trailer zusammen anschauen. Ich habe vorletzte Woche ein Zeugnis gehört von, ich glaube, er heißt John. Ist jemand, der im Gefängnis war, geht 2 Minuten, ist leider nur auf Englisch. Ich werde es versuchen, synchron zu übersetzen. Und was mich daran so bewegt hat, ist, dass das, was er erlebt hat, darauf beruht, dass Menschen ihm nicht begegnet sind, wie er es vielleicht verdient hätte, sondern dass Menschen ihm mit der Liebe Gottes begegnet sind. Lasst uns reinhören und das anschauen. Ein bisschen schwer mit der Synchronübersetzung, aber ihr versteht, was er sagt. Er erzählt, dass er im Gefängnis war, dass er dachte, sein Leben ist vorbei. Und er erzählt, dass es in seinem Leben einen Unterschied gemacht hat, dass Leute ins Gefängnis kamen, die sie nicht behandelt haben, wie sie es vielleicht verdient hätten, die sie nicht verurteilt haben wegen dem, wer sie waren, was sie getan haben, sondern die ihnen mit Wertschätzung begegnet sind, die ihnen etwas von der Gnade Gottes gezeigt haben, die so übermächtig war, dass sich ihr Leben verändert hat, die so übermächtig war, dass Menschen in diesem Gefängnis zum Glauben gekommen sind, die so übermächtig war, dass Erweckung sich ereignet hat unter den Schlimmsten der Schlimmen. Sie haben Gott erlebt und es ist etwas Großartiges in seinem Leben daraus entstanden. Ich finde, es ist ein tolles Zeugnis. Und es zeigt schlussendlich, wo die Sünde groß ist, da ist die Gnade übermächtig. Wo die Sünde groß ist, da ist die Gnade übermächtig. Und ich möchte die Predigt heute schließen mit einem Vers, mit dem auch das Buch Hosea endet. Da heißt in Hosea 14, Vers 10, wer klug und weise ist, der hört auf alle Worte und nimmt sie sich zu Herzen. Denn der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm vertraut, kommt ans Ziel. Doch wer sich vom Herrn abwendet, stürzt ins Verderben. Und ich wünsche mir und ich bete, dass dieses Wort tief in dein Herz eindringt. Ich wünsche mir, dass du dein Vertrauen auf ihn setzen kannst, weil er dir den richtigen Weg zeigen will und er will, dass du an ein gutes Ziel kommst.